Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf meinsportpodcast.de hören könnt, allerdings auch in jedem Podcatcher und natürlich bei Spotify. Heute gibt es keine reguläre Ausgabe, die gibt es nächste Woche, weil die BNP Paribas Open in Indian Wells ja auch noch laufen in dieser Woche. Und nächste Woche werden wir natürlich alles zusammenfassen. Philipp ist auch nicht dabei. Heute gibt es ein Interview. Ich habe letzte Woche Dominik Köpfer getroffen zum Gespräch. Dominik Köpfer, der ja schon mal Top 50 gekratzt hat und im letzten Jahr erhebliche Verletzungsprobleme hat. Sein Arm machte große Probleme, er hat sich noch keine OP unterzogen etc., aber er konnte nie richtig wirklich durchziehen, weil er immer wieder Schmerzen im Arm hatte. Wir haben über sein Jahr 2022 gesprochen, wir haben über schlechte Gedanken gesprochen, die man so während solcher Verletzungspausen hat, wie er darüber nachdenkt, was jetzt gerade läuft in Indian Wells und bei den Australian Open und wie der Ausblick ist und ob es ihm auch ein bisschen besser geht. Das Interview mit Dominik Köpfer, das hört ihr hier.
Dominik Köpfer, vielen Dank für deine Zeit und dass du das frühmorgens in den USA möglich gemacht hast.
Ja, danke, gerne. So früh ist gar nicht mehr, 10 Uhr jetzt, kann man schon mal wach sein, um die Uhrzeit.
Ja, die allererste Frage ist natürlich, wie geht es dir, wie geht es dem Arm?
Ja, auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt 3 Turniere gespielt, 3 Challenger. Nicht so erfolgreich, aber es war fast vorherzusehen. Einfach nicht genug Zeit gehabt, um zu trainieren. Ich spiele seit 5 Wochen wieder Tennis, hatte davor wirklich seit Calgary, es waren dann 2,5 Monate, 3 Monate fast, den Schläger gar nicht in der Hand und habe nur Armreha gemacht. Von dem her, ja, konnte ich nicht viel erwarten. War mir auch klar, wollte nur den Arm testen und ja, ist auf jeden Fall ein guter Start jetzt gewesen, um einfach auch Vertrauen in den Arm wieder zu gewinnen und dann hoffentlich in den kommenden Wochen wieder besser spielen zu können.
Lass uns doch mal gerade zurückblicken auf diese Verletzung, weil die eigentlich hatte die 2021 oder Ende 2021 begonnen, oder? Wann war denn so ein bisschen so der Zeitpunkt, wo das mit dem Arm ja so verschütt gegangen ist?
Ja, 2021 war, glaube ich, in den Wales im Herbst. Da habe ich schon ein bisschen so Armschmerzen gehabt, habe mir nichts dabei gedacht. Ist ja ganz normal, wenn du viel spielst, dass du aber ein bisschen ja am Arm ein bisschen was spürst. Hat sich angefühlt wie ein Muskelkater. Und dann in Wien, dann im November und Paris, da ging es dann richtig los. Gegen Ende von den Masters in Paris war es dann richtig schlecht. Habe nur noch mit viel Schmerzmitteln spielen können. Und kam nichts mehr raus beim MRT, nichts zu sehen gewesen. Dann nach Australien gegangen im Jahr 2022. Und da war es eben dann auch wieder ja nicht gut einfach, konnte nicht aufschlagen. Habe dann über das ganze letzte Jahr hinweg immer wieder Pausen gemacht. Ein Turnier gespielt, dann wieder Pause machen müssen und niemand wirklich rausgefunden, was ist. Ich hatte bestimmt 6, 7 MRTs und niemand konnte eben sagen, was es ist. Und deswegen war es auch sehr schwer zu behandeln und war eben auch nicht möglich, irgendwie eine OP zu haben, weil es dann erst mit einem Bone Bruise diagnostiziert wurde, was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass es nicht da war, weil vielleicht ein bisschen vorhanden war, aber nicht der Grund für den Schmerz war. Und deswegen war es relativ zäh und ist immer noch relativ zäh, weil es eben keine genaue Diagnose gibt.
Also du weißt bis heute nicht so richtig, was es genau ist, was da dieses Schmerz im Arm verursacht?
Ja, wahrscheinlich eher die Nerven, die da ein bisschen eingeklemmt werden.
Ja, ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie beim Baseball-Pitcher. Ne?
Deswegen, ja, auf jeden Fall, ja. Solche Verletzungen habe ich eigentlich nur Baseballspieler, ganzen Pitcher, da kommt es öfters vor. Die kriegen dann eben auch einen Bone Bruise im Humerus, im Oberarm. Deswegen wurde das am Anfang erst vermutet. Aber ja, das geht normalerweise nach 6 bis 8 Wochen weg. Und das habe ich jetzt wirklich 3, 4 Mal gemacht, dass ich wirklich 2 Monate komplett Pause gemacht habe, nichts über Kopf gemacht habe. Und der Schmerz ist eben immer noch da. Und dann habe ich nach dem letzten Challenger im Herbst dann eben gesagt, ja, so kann es nicht weitergehen. Ich kann nicht jetzt wieder ein ganzes Jahr ein paar Wochen spielen und ein paar Wochen wieder Pause machen. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Und deswegen habe ich dann 3 Monate komplett Pause gemacht.
Also, aber da ist jetzt keine OP oder so gewesen, sondern wirklich das auf die herkömmliche Art und Weise mit Ruhe, das zu versuchen, dann zu heilen.
Genau, mit Ruhe und verschiedenen Therapien, alles Mögliche ausprobiert und dann eben alles gleichzeitig gemacht und nicht alles nacheinander, sondern einfach 2 Monate Vollgas, alles, was es gibt, versucht. Und ja, seitdem ist wirklich um einiges besser. Ich muss natürlich immer noch dranbleiben und meine Übungen machen, aber jetzt die letzten 3 Matches war es wirklich so, dass ich sagen kann, dass ich ja weiterhin so spielen kann und es auf jeden Fall manageable ist.
Also
schmerzfrei, nicht komplett schmerzfrei, aber einigermaßen
spielen, Du hast jetzt 3 Turniere jetzt gespielt, hast du gerade eben auch erzählt, in Rome, in Georgia, in Waco und jetzt auch in Mexiko, glaube ich, war es das Turnier, wo du gegen Daniel Altmaier dann gespielt hast. Die waren 3 Niederlagen. Die hast du dann ja so ein bisschen einkalkuliert. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest einfach mal testen, wie es dann jetzt funktioniert. Und damit bist du dann jetzt zufrieden?
Naja, zufrieden ist er nie, wer gleich 3-mal die erste Runde verliert, ist natürlich frustrierend, aber ja, wenn man sich anschaut, wie viel ich trainiert habe und ich habe wirklich 2 Wochen davor angefangen habe, wieder Tennis zu spielen, dann kann ich nicht so viel erwarten, weil es einfach völlig anders ist. Egal, wie viel du auf dem Laufband rennst und wie viel Fitness du machst, dann ist es einfach nicht das Gleiche, wie dann wirklich wieder Matches zu spielen. Und die Tennis-Fitness war jetzt wirklich gegen Daniel ganz gut gespielt wieder. Das erste Match, dass ich wirklich mich auch ganz gut gefühlt habe auf dem Platz. Und dann im dritten Satz, nach 2,5 Stunden, ist mir einfach ein bisschen körperlich nicht mehr so gut gegangen, aber ich denke, es ist klar, wenn er so lange raus war und einfach auch keine Matchpraxis hat, kaum Punkte gespielt hat, das ist ganz normal und ich denke, das kommt dann mit der Zeit wieder.
Ja, war jetzt 2022, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es waren dann am Ende dann doch etwas mehr als 30 Matches dann ja noch, die du gespielt hast 2022, aber war es dann trotzdem so ein bisschen das frustrierendste Jahr deiner Karriere, weil es war ja wirklich nur Stop and Go bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Es macht natürlich keinen Spaß, wenn du dann auch jede Woche wirklich fast ohne Training zum Turnier hinkommen musst, weil du eben deinen Arm schonen musst, damit du einigermaßen spielen kannst. Dann kannst du halt auch nicht so viel erwarten. Ohne Training gegen die Top-Jungs ist eben unmöglich. Und es hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht, dann immer wieder Pause machen zu müssen und immer wieder im Hinterkopf zu haben, dass der Arm immer noch wehtut und es nicht weggeht und du nichts findest, was das Problem behebt. Und das ist natürlich frustrierend. Und dann Matches zu spielen, in denen du dann jedes Mal davor und danach Schmerzmittel nehmen musst, ist natürlich auch nicht ideal. Und so ist es auf keinen Fall eine dauerhafte Lösung gewesen. Deswegen hoffe ich, dass dieses Jahr jetzt einfach anders wird als das letzte Jahr, die letzten 1,5 Jahre.
Ja. Du hattest im Herbst 2 gute Turniere, den Cary, das Challenger, und Calgary, das Challenger. In Calgary hast du auch gewonnen. Und dann dachte man von außen, ich habe damals 2-3 Matches dann auch gesehen, hat man von außen gedacht, ja, dass das funktioniert wieder. Waren danach dann auch wieder sofort die Schmerzen dann da?
Ja, schon während dem Turnier. In Cary habe ich mich dann an der Wade verletzt, dann konnte ich 6 Wochen keinen nicht wirklich rennen, und dann eben Calgary habe ich gewusst, dass ich ins Halbfinale kommen musste, um eben nach Australien zu kommen in die Quali. Deswegen habe ich dort gespielt und es ging ganz gut. Die ersten 2 Runden waren einigermaßen schmerzfrei, aber je mehr die Belastung ist, desto mehr kommt der Schmerz wieder zurück, und das war dann im Halbfinale, Finale war dann wieder richtig schlecht, und deswegen habe ich dann auch gesagt, das macht keinen Sinn, jetzt nach Australien zu gehen. Ich muss versuchen, dass ich dieses Jahr dann wieder voll durchspielen kann. Und auch wenn das Ranking jetzt noch weiter nach unten ging, ist natürlich nicht ideal. Aber ich denke, wenn ich gesund bin und einigermaßen durchspielen kann, dann kommen auch mit der Zeit die Siege wieder, und das Ranking, das kommt dann wieder von alleine.
Ja. Was hat das mit dir gemacht? Also was bist du für ein Typ, wenn du gerade so im Training bist und dann solche Schmerzen dann immer wieder kommen, die dann ja auch nicht so richtig lokalisierbar sind, und wir haben keinen richtigen Grund dazu oder beziehungsweise dafür gefunden, oder ist es kein Grund gefunden worden? Ist dann, wie groß ist der Frust dann währenddessen, oder kannst du das so abstellen, dass du sagst, okay, ich mache das Training jetzt und alles andere kommt dann? Wie ist der mentale Faktor dort in diesem Jahr dann ja auch gewesen?
Ja, am Anfang denke ich natürlich, ja gut, jetzt mache ich die Übungen und dann geht es wieder weg nach ein paar Wochen. Dann ist ja normal, dass jeder Sportler mal verletzt ist eigentlich. Aber ja, wenn es sich dann so hinzieht, ist natürlich sehr frustrierend, und du brauchst jede Menge Geduld und ja, bin kein so geduldiger Mensch eigentlich und es ist natürlich frustrierend, weil du wirklich, ich habe wirklich alles versucht. Der ganze Tag ging eigentlich nur um ja, Übungen für die Schulter, Physio, alle möglichen Behandlungen und es hilft einfach nichts. Und das ist natürlich dann frustrierend, weil du einfach ja kein wirkliches Ziel vor Augen hast und du nicht weißt, ob es jetzt besser wird, wenn ich die Übungen 6 Wochen hintereinander mache. Wird es dann gut, wenn mir jemand sagen müsste, würde, ja, du musst jetzt 4 Wochen das und das machen und dann ist es weg, dann würde ich es sofort machen, egal was es wäre. Deswegen ist nicht zu wissen, ob es dann wirklich besser ist, ist das Schwere und das war natürlich ja letztes Jahr nicht so ganz leicht, dann auch immer wieder ja, sehen zu müssen, wie das Ranking nach unten geht, wobei man nichts machen kann, weil ich einfach nicht spielen konnte, nicht trainieren konnte. Deswegen ja, war das nicht so leicht im Kopf. Haben versucht, mich ja mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber ja, ich liebe Tennis und ich, ja, Training macht nicht immer Spaß, aber ich liebe es zu trainieren. Trainiere auch sehr gerne und sehr viel. Deswegen war das auf jeden Fall eine sehr harte Zeit auch für den Kopf.
Verfolgst du Tennis in deiner Freizeit? Du hast gerade gesagt, du liebst Tennis?
Ja, eher zu viel. Zwischendurch habe ich dann auch mal die Apps gelöscht, dass ich nicht mehr die Live-Scores verfolge, aber natürlich schaut man immer wieder drauf von den Deutschen. Verfolgt Tennis eher zu viel als zu wenig, würde ich sagen.
Das wollte ich nämlich, das wäre ja die nächste Frage gewesen. Was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht, wenn jetzt in Australien dann die ersten Runden losgegangen sind? Jetzt ja auch Indian Wells. Wir sprechen gerade, wo das Turnier in Indian Wells losgegangen ist. Ein Turnier, bei dem du letztes Jahr dann ja auch noch dabei warst. Was überwiegt da? Frust oder dann so ein bisschen auch der Kampfgeist, komm, ich will da nächstes Jahr wieder dabei sein?
Ja, das ist auf jeden Fall eines der Ziele. Natürlich ist das Ziel, für jeden Tennisspieler bei den großen Turnieren zu spielen. Und ich hoffe, dass ich bis ja, Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann auch dort wieder dabei sein kann. Oder selbst wenn es nur in den Qualis ist, auf jeden Fall ist es ein Ziel. Ist natürlich Frust dabei, aber das habe ich mittlerweile akzeptiert. Ich denke, es war nur am Anfang so, dass man einfach ja, nicht so ganz klarkommt, dass das Ranking einfach nach unten geht. Aber das habe ich mittlerweile akzeptiert und weiß, dass ich ja, mit mir selber geduldig sein muss und das ein bisschen Zeit brauchen wird, dass ich das Ranking wieder in die Position bekomme, in denen ich dann eben wieder bei den größeren Turnieren spielen kann. Deswegen ist es jetzt mittlerweile eher Motivation, dort wieder hinzukommen.
Wie sieht im Moment dein Trainingsalltag aus?
Jetzt die letzten 2 Wochen war ich eben unterwegs, habe Turniere gespielt und ich werde jetzt auf Sand anfangen, dann bis ja hoffentlich French Open, wenn ich den Cut schaffe, dann eben auf Sand spielen. Und ja, jetzt, wo der Arm wieder einigermaßen ist, kann ich natürlich auch wieder mehr trainieren. Werde jetzt die nächsten Wochen viel auf dem Platz immer auf Fitness machen, weil ja, das fehlt einfach noch ein bisschen. Das kannst du nicht wirklich im Gym trainieren. Deswegen ja, ist der Fokus jetzt auf jeden Fall wieder fit zu werden und ja, einfach viel zu schlagen, wieder Selbstvertrauen zu bekommen in die Schläge und vor allem dann auch in den Aufschlag, weil ich jetzt wirklich ein Jahr was kann. Ja, Aufschlag trainiert habe, sondern einfach nur in den Matches aufgeschlagen habe.
Ja, und dann auch so ein bisschen den Mittelweg finden, dann dass nicht gleich wieder die Schmerzen losgehen, oder? Ich meine, das stelle ich mir dann auch schwierig vor.
Genau, ja, die Balance zwischen ja nicht zu viel machen, wo man natürlich immer sehr motiviert ist und dann mehr und mehr machen will, aber das ist natürlich gefährlich, dass dann die Verletzung wieder zurückkommt. Deswegen ja, ist es wichtig, auch ja, dran zu bleiben mit den ganzen Übungen für die Schultern, für den Ellbogen und ja, weiterhin mit den Physios zu arbeiten und dann nebenher dann eben ja, Tennis so intensiv wie möglich zu gestalten.
Also du gehst aber jetzt die Sandplatzsaison, du trainierst jetzt auf Sandplatz?
Ja, ab morgen werde ich anfangen auf Sand zu trainieren.
Ja. Was hat dir im letzten Jahr am meisten dann auf der Tour gefehlt, wenn du dann die Wochen wieder zu Hause gehabt hast? Bist du einer der gerne unterwegs ist? Bist du einer, der sagt, ja gut, zwischendurch mal ein paar Wochen zu Hause sein ist auch nicht so schlecht?
Ja, am Anfang war es ganz schön, immer zu Hause zu sein, weil es gibt es eben nicht so oft im Tennis. Dann bist du immer unterwegs, 30 Wochen unterwegs im Jahr. Und deswegen war es am Anfang auf jeden Fall ganz cool, mal wieder zu Hause zu sein. Aber ja, nach einer Zeit, nach 4 Wochen reicht es dann auch wieder. Dann bist du wieder, ja, dann willst du wieder unterwegs sein. Und ich denke, jeder Tennisspieler will Turniere spielen. Training macht eben ja weniger Spaß als Turniere, würde ich sagen. Spielen Tennis, um Turniere zu spielen und deswegen, das habe ich auf jeden Fall vermisst, einfach ja, so den Wettkampf einfach gegen andere zu spielen und sich zu messen, hat auf jeden Fall gefehlt. Und nach einer Zeit auch das Reisen. Und jetzt, wo es dann wieder losging mit Reisen, die letzten 3 Wochen, war es wieder andersrum. Da habe ich mir wieder gedacht, wow, es ist ganz schön viel Zeit zwischendurch im Hotelzimmer alleine zu sitzen. Aber ja, das ist eben Tennis und deswegen hoffe ich, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder vollen Kalender spielen kann und die ganze Zeit reisen kann.
Das war eine Frage, die mir auch so ein bisschen unter den Nägeln brannte jetzt, gerade wo du es auch angesprochen hast, die Einsamkeit auf den Hotelzimmern. Ich gucke relativ viel Future und Challenger Tennis und sehe dann, wenn Leute, die auf den 25.000er ATF-Turnieren sind oder auf den kleineren Challenger-Turnieren da unterwegs sind, die geben alles, verlieren 7-6 im dritten Satz und reisen dann ab, ohne einen Euro verdient zu haben oder einen Dollar verdient zu haben und müssen dann zum nächsten Turnier reisen. Was hat man da für Hilfsmittel dann auch so zwischendurch einfach selber den Kopf oben zu behalten, wenn es eine Zeit lang gibt, wo es man einfach mal so 3-4 Niederlagen in Folge gehabt hat und wo man einfach sich das daraus zieht, dass man auch weitermachen kann und weitermachen sollte dann ja auch?
Ja, die Hilfsmittel suche ich immer noch nach 6 Jahren. Es ist nicht so ganz leicht. Das war im College eigentlich perfekt. Deswegen habe ich College auch geliebt, weil dort war einfach immer was los. Du hattest Freunde um dich rum, du hattest immer was zu tun, du konntest was lernen, du hattest Uni, du hattest Training und das ist jetzt eben auf den Futures und Challengers und auch bei den ATPs eben nicht mehr vorhanden. Du musst dich immer selbst beschäftigen, du bist alleine im Hotelzimmer. Selbst wenn du mit jemandem reist, hast du trotzdem sehr viel Zeit alleine eben im Hotelzimmer oder im Hotel nach dem Training oder nach den Matches. Deswegen ist es wichtig, Beschäftigung zu finden. Es ist nicht so ganz leicht. Es ist auf jeden Fall frustrierend. Vor allen Dingen, wenn du verlierst, dann ist es natürlich noch mal schwerer, weil du dann wirklich mit deinen eigenen Gedanken im Hotel bist und du wirklich niemanden um dich rum hast. Aber ja, damit muss jeder Tennisspieler mit umgehen. Es ist natürlich leichter, wenn du gewinnst, fühlt sich alles gut an und ist alles perfekt, egal wie langweilig dir ist. Aber wenn du am Verlieren bist oder mal 2-3 schlechte Wochen hast, was ja im Tennis oft der Fall ist, dann ist es nicht so ganz leicht, damit umzugehen und dann auch positiv zu bleiben. Aber ich denke, es ist wichtig, einfach diszipliniert zu sein und weiter zu trainieren, weil im Tennis reichen 2-3 gute Wochen im Jahr, um dann das Ranking wirklich nach oben zu bekommen. Deswegen ist eine der Sportarten, wo er nicht dauerhaft perfekt spielen muss, um eben erfolgreich zu sein, sondern es reichen ein paar gute Wochen im Jahr. Und um die paar gute Wochen im Jahr zu haben, muss man eben die Arbeit reinstecken, egal ob es sich direkt auszahlt oder dann eben ein paar Wochen danach.
Sind dann solche Sachen wie zum Beispiel Davis Cup oder gerade ja auch Olympia etc., sind das dann so diese Sahnewochen, weil man denkt immer, wenn die Spieler bei Davis Cup sind, dann sagen sie immer tolle Atmosphäre innerhalb des Teams und so weiter und man denkt sich, vielleicht ist da ein ganz kleines bisschen Übertreibung dran, aber wenn man sich jetzt so deine Worte anhört, denkt man sich dann, wenn man in einer Mannschaft zusammen ist, ist es dann halt doch einfach cooler, weil man die ganze Zeit dann Leute um sich rum hat.
Ja, also auf jeden Fall Davis Cup und Olympia waren bis jetzt in meiner Karriere, ich denke, die besten Wochen, einfach mit anderen Leuten zusammen zu sein, den ganzen Tag, auch weil eben alles organisiert ist. Im Tennis musst du eben immer alles selber machen, du bist immer alleine unterwegs und jetzt bist du dann mit dem Team unterwegs, du hast ein Physio dabei, du hast Trainer mit dabei, du hast Teamkollegen mit dabei, du spielst nicht nur für dich selber, sondern du spielst fürs Land, für deine Teamkollegen und die Coaches, das ganze Team. Deswegen sind es auf jeden Fall Highlights und es macht riesen Spaß, dann eben auch im Team zu sein und das was ganz anderes als der Rest des Jahres, wo du dann eben allein unterwegs bist.
Also Olympia 2021 war trotzdem Highlight, obwohl es ja unter erschwerten Bedingungen dann ja auch damals lief.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das einzig Blöde war natürlich, dass da keine Zuschauer erlaubt waren, aber der Rest war auf jeden Fall, war eine sehr coole Erfahrung und ich denke auch eins meiner Ziele, dass ich dann bis nächstes Jahr in Paris dann hoffentlich mein Ranking so habe, dass ich da dann auch teilnehmen kann, darf.
Ja, und dann hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Vorverkauf ist gerade losgegangen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich würde mit dir gerne noch über das College-Tennis sprechen. Wir haben immer mehr Spieler, die dann auch erst aufs College gegangen sind, die so ein bisschen später dann auch auf die Tour kommen. Wir haben jetzt das letzte Beispiel dann auch gehabt bei den Australian Open, Ben Shelton. Was glaubst du, was macht das Geheimnis dann auch des College-Tennis aus und dass die Leute, die dann vom College kommen, dann auch ja meistens relativ, ja, relativ guten Erfolg dann relativ früh dann auch haben?
Ich denke, dass viele, die aufs College gehen, einfach sich dort weiterentwickeln, nicht nur als Tennisspieler, aber auch ja, als Wettkämpfer, weil du im College spielst einfach so viel, du hast so viele Matches, du hast teilweise an einem Wochenende, kann sein, dass du Freitag, Samstag, Sonntag hast du 3-4 Matches, also 2 Doppel, 1 Einzel, 2 Einzel, 1 Doppel. Deswegen, ich denke, das hat mir selber persönlich sehr weitergeholfen, dass ich einfach viel gespielt habe, viel in den Wettkampfbedingungen war und dort einfach ja jedes Mal versucht habe zu gewinnen. Und auch der Teamgedanke steht da im Vordergrund. Wenn du dann eben für ein Team spielst, dann strengst du dich wahrscheinlich noch mal mehr an, hängst dich noch mal mehr rein. Und ich denke, das sieht man jetzt ja auch bei Cam Norrie hat College gespielt, Ben Shelton. Das sind so viele, die jetzt mittlerweile in den Top 100 stehen. Und ja, ich denke, es ist auch einsam, wie du gesagt hast, auf den Challenger, auf den Futures. Wenn du dann wirklich da 4-5 Jahre Futures und Challenger spielen musst, das ist nicht so leicht, auch finanziell. Und im College hast du eben alles bereitgestellt für dich. Du hast einen Physio, den du umsonst benutzen kannst. Du hast Coaches, du hast alles um dich rum. Sehr professionelle Trainingsbedingungen eben. Und ich denke, das hilft auch, dass die Lust am Tennis nicht verloren geht, weil ja, ich denke, bei den Futures, wenn du dann so 400-500 stehst, das für 4 Jahre, das ist, ja, mir persönlich würde es keinen Spaß machen. Natürlich gibt es Leute, die finden es unglaublich, das ist auch eine tolle Leistung, aber 400-500 zu stehen, aber das ist eben nicht das Ziel von mir gewesen, deswegen war für mich persönlich im College die beste Option, um mich dann selber auch weiterzuentwickeln und dann eben ja nach den 3 Jahren, nach den 4 Jahren, je nachdem, wie lange du da eben bleibst, dann wirklich auch schnell den Anschluss schaffst, um dann direkt auf die Challenger-Tour zu kommen und dann auch den nächsten Schritt auf die ADP-Tour zu schaffen.
Bei den College-Matches, also wenn man es so ein bisschen verfolgt, geht es ja auch durchaus ein bisschen ruppiger zu. Wird von außen dann auch gut gequatscht. Es gibt ein bisschen Trash-Talk etc. Die Stimmung ist immer extrem gut, jedenfalls bei den größeren Colleges. Stellt das dann auch so ein kleines bisschen für die Tour, für solche dann ja auch eher seltenen Momente, wenn man jetzt Top 50, Top 100 spielt, wo man zum Beispiel mal auf dem Center Court, auf dem großen Center Court dann da auch drauf ist?
Ja, im College geht es auf jeden Fall ein bisschen anders zu als im normalen Tennis. da gewöhnst du dich dann schon dran. Du gewöhnst dich an Leute, die während einem Punkt schreien. Das gibt es eben jetzt so bei den größeren Turnieren nicht. Und das ist ja eben ein No-Go bei den meisten Turnieren. Gewöhnst du dich auf jeden Fall dran, dann vor mehreren Leuten zu spielen oder dann auch, wenn es mal lauter ist oder wenn Leute rumlaufen hinter dem Platz, das stört dich dann nicht mehr so extrem wie manche andere, denke ich, die nicht College-Tennis gespielt haben. Aber ja, es ist einfach eine andere Atmosphäre, da es halt dann eben auch im Team geht und den Teamgedanken geht und du fürs Team spielst. Und da ist auch die Coaches, die College-Coaches, die wollen das auch, dass laut auf dem Platz ist, auch von den Spielern selber. Und denke, dass eine sehr positive Einstellung hatte ich auf jeden Fall im College, weil dann eben immer, wenn du dich hängen lässt, lassen sich die anderen Teammates eben auch hängen. Und wenn du positiv bist und eine gute Ausstrahlung hast, dann färbt es natürlich auch ab an die anderen Spieler. Deswegen, manchmal sollte ich mir vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel daran nehmen, wie ich im College war und dass ich ja mich selber auch ja nicht runterziehe, sondern eher positiv zu mir selber bin, wie ich denn auch im College zu den anderen Spielern war. Und ja, ist natürlich nicht so leicht, wenn du immer alleine unterwegs bist, aber es hilft auf jeden Fall, das ja erlebt zu haben.
Ja, so ein paar Leute gibt es ja, die aus dem College dann rausgekommen sind und das einfach so diesen, ich sag jetzt mal, Swag dann übernommen haben. Wenn ich an Ben Shelton denke, wenn ich ja zum Beispiel auch aus deutscher Sicht an Andreas Mies denke, der sehr, sehr extrovertiert dann auch auf dem Platz ist und eigentlich dann ja auch immer positiv, dann ist da kann man sich ja schon eine ganze Menge abgucken, beziehungsweise kann man ja schon sagen hier, das scheint eine Menge zu bewirken dann auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist beim Ben Shelton, der kam jetzt gerade aus dem College, wird, denke ich, auch über die Jahre ein bisschen weniger, als es jetzt ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Einstellung. Auch der Andi, sehr positiv auf dem Platz. Es ist, ja, ist auf jeden Fall cool anzusehen, ja, cool zu sehen, wie die College-Jungs dann wirklich auch ja, das schaffen, dann wirklich in die Top 100 zu kommen und ja, dort mit den anderen mitzuhalten, die eben nicht die College-Route gewählt haben.
Ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir das Interview beschließen, auf die Verletzungen etc. zurückkommen. Wir haben jetzt zwei prominente Beispiele auch im deutschsprachigen Raum, die unterschiedliche Probleme haben, nach einer längeren Verletzung wieder zurückzukommen. Dominik Thiem, der nach wie vor struggelt und der große Probleme hat, der hat allerdings auch eine andere Verletzung als Alexander Zverev, der jetzt letzte Woche in Dubai dann schon gesagt hat, ja, ich spiele hier vernünftiges Tennis. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie er seine erste Runde gespielt hat, aber beide so ein bisschen unterschiedlich, die ihren Weg dann jetzt wieder zurückfinden. Ist da dann zwischendurch auch mal Kontakt da, dass man sagt, okay, mit Leuten, die auch länger verletzt sind, dass man sich mal austauscht, oder ist man da wirklich dann auch immer noch für sich?
Na, ich denke, da ist man schon für sich, aber da sieht man natürlich, und ja, deswegen ist es auch wichtig für mich selber, im Klaren zu sein, dass ich mir Zeit geben muss und dass es nicht auf einmal funktionieren kann. Dass ich jetzt gleich einen Challenger gewinnen, das war wahrscheinlich eher ein bisschen Glück da im Herbst, aber ja, das sieht man auch am Dominik Thiem, der hat selbst Challenger, hat er Probleme teilweise gehabt, zu spielen und Siege zu bekommen, und deswegen ja, das nach so einer langen Zeit eben nicht Punkte gespielt zu haben und dann wirklich Matches zu spielen im Wettkampf ist dann nochmal was anderes als im Training Punkte zu spielen, deswegen ja, das braucht auf jeden Fall viel Zeit, und es muss mir auch im Klaren sein, dass es nicht über Nacht einfach passiert, sondern dass ich Woche nach Woche einfach mich steigern muss, und dann kommt es automatisch, hoffentlich natürlich. Aber ja, es kommen auch Nerven dazu. Ich denke, vieles spielt sich im Kopf ab, weil du einfach nicht mehr so gewöhnt bist, ja, im Wettkampf zu sein, sich gegen andere zu messen, und wenn es dann wirklich drauf ankommt in den entscheidenden Momenten, ist dann vielleicht das Selbstvertrauen nicht so, wie es davor gewesen ist. Und ich denke, je mehr Matches man spielt, desto einfacher wird es dann auch, dann wieder, ja, Vertrauen in sich selber zu gewinnen.
Wie geht es jetzt weiter für dich? Was sind die nächsten Turniere? Ich habe gesehen, Mexico City ist ein Challenger, wo du gemeldet hast.
Ja, genau, ich werde nach Mexico City, da werde ich, denke ich, in der Quali spielen. Also ich komme noch rein, und dann noch eins in Mexiko, auch auf rotem Sand, aber auf, ich glaube, 2500 Meter, also relativ hoch. Schauen, was das wird, habe ich noch nie gespielt so hoch. Und dann mal schauen, wo ich reinkomme. Ich denke, ich werde in die US Sand Challenger reinkommen, werde ich, denke, hier bleiben und dann eben nach Europa hoffentlich, wenn mein Ranking gut genug ist für die French Open.
Also die Vorbereitung allerdings komplett an den USA, also nicht die Turniere zum Beispiel München oder so?
Ja, ich denke, München macht jetzt im Moment keinen Sinn für mich. Erstmal wieder ein paar Matches ja, spielen. Aber ja, wenn es jetzt gut laufen würde, jetzt die nächsten 2-3 Wochen, dann werde ich natürlich versuchen, dann irgendwie in München reinzukommen. Aber ich denke, jetzt ist sind erstmal Challenger-Turniere angesagt. Ich brauche wieder Matches, ich brauche Matchpraxis, um dann auch wirklich die Tennis-Fitness wieder so zu haben, dass ich mich auch wohlfühle, auf dem Platz auch mal 3 Stunden zu spielen. Und ja, mal sehen, wie jetzt auch das Ranking sich entwickelt. Jetzt werde ich nach Indian Wells, ich glaube, 260 stehen, und sollte ich noch in einige Challenger direkt reinkommen und dann eben, ja, schauen, wo ich reinkomme, und dann je nach Resultaten dann auch den Plan dann ein bisschen ändern.
Eine Frage noch, weil du es gerade angesprochen hast, du kommst in Challenger rein. Die Challenger Tour hat ja einen relativ großen Haul jetzt gehabt, dadurch, dass sie neue Turniere etabliert hat, dass sie eine neue Klasse etc. hat. Es scheint ein bisschen leichter geworden zu sein, jetzt dann auch in diese Turniere reinzukommen und dann auch Spielmöglichkeiten für Spieler, die so ein bisschen weiter unten stehen, zu geben. Das scheint eine sehr positive Entwicklung zu sein.
Ja, gibt es auf jeden Fall viel mehr Turniere als vor 4 Jahren, wo ich gestartet habe auf der Challenger Tour. Ich denke, es ermöglicht viele Spieler eben dann auch, ja, in die Turniere reinzukommen, auch wenn es teilweise natürlich sein kann, dass du von Kontinent zu Kontinent fliegen musst. Dann siehst du auch, dass du dann von Europa in die USA, von Mexiko nach Südamerika, kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Cuts sind, aber ist auf jeden Fall einfacher geworden, in die Turniere reinzukommen, was natürlich auch mehreren Spielern die Möglichkeit gibt, dann auch ja wenigstens ein bisschen die Kosten zu decken, weil bei den Futures ist Preisgeld ja echt relativ bescheiden.
Ja. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei bei deinen nächsten Wochen und dass man dich in der Qualifikation zu den French Open dann spätestens dann auch wieder sieht bei einem Grand Slam Turnier. Dominik Köpfer, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke schön.
Das war Dominik Köpfers. Das war das Interview mit Dominik Köpfer. Er wird das nächste Mal in Mexico City aufschlagen und dann im Frühling natürlich dann bei den amerikanischen Sandplatzturnieren in Vorbereitung auf die French Open. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche, wie anfangs schon angekündigt, gibt es die neue Ausgabe dann mit allen Nachrichten zum Turnier in Indian Wells. Und dann werden wir natürlich dieses Turnier ganz, ganz groß zusammenfassen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und Facebook. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.